Herzlich willkommen zur 74. Episode unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und zunächst begrüße ich wie immer meinen geschätzten Mitstreiter Marc Sommer. Hallo Marc.
Ja, hallo Wolfgang. Wir hatten ja letzte Woche etwas harte Kost, sagen wir mal, mit vielen harten Fakten zur Reform des Gesundheitssystems. Große Aufgabe für Frau Wagner. 580 Milliarden Euro Gesundheitsausgaben, eine riesige Finanzierungslücke. Ja, und ein System, ja, was nur noch repariert, statt zu verhindern. Ja, wer von euch die Folge verpasst hat, hört sie euch gerne nochmal an. Da sind einige Aufhänger drin, auf die wir auch heute tiefer eingehen werden.
Wir haben auch in der letzten Woche festgestellt, dass die Politik versucht, diese Fiskalzange ja mit Steuerung und auch Deckelung eben zuzudrücken. Und ja, Marc, wir wissen ja beide, man kann Gesundheit und Leistung nicht herbeisparen. Man muss sie entfesseln.
Ja, ja, ein schönes Stichwort eigentlich. Und genau das wollen wir heute auch ein bisschen als roten Faden nehmen. Wir wollen weg von der negativen Reparaturmentalität, wenn man das so nennen kann, hin zu etwas, das wir mal das neue Wirtschaftswunder nennen wollen. Ja? Es geht einfach um den unterschätzten oder möglicherweise unterschätztesten Wettbewerbsfaktor unserer Zeit, Motivation.
Ja, Marc, dann lass uns doch mal zunächst eine kleine Zeitreise wagen. Deutschland 1945. Ja, das Land lag ja buchstäblich in Trümmern, Städte zerstört, Fabriken dem Erdboden gleichgemacht, die Wirtschaft quasi nicht mehr existent.
Ja. Dann passierte das schier Undenkbare. Ja. Ja. In nur 15 Jahren wurde Deutschland zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, Exportweltmeister, Ingenieurnation, das Wirtschaftswunder.
Aber was war das Geheimnis? Ja, was war der Motor dieses Wirtschaftswunders? Es waren nicht die Maschinen, die waren alle Schrott. Ne? Es war auch nicht das Kapital, das war weg. Es waren die Menschen. Ja? Es war wirklich ein unbändiger Wille, anzupacken. Und deswegen war das Wirtschaftswunder in Wirklichkeit ein Motivationswunder.
Mhm. Tja, zoomen wir jetzt auf Deutschland heute, 2026. Ja, wir haben keine Trümmer, wir haben eigentlich Wohlstand, volle Supermärkte, Sicherheit. Und trotzdem stecken wir irgendwie in einer tiefen Krise und kommen nicht so richtig wieder hoch. Aber ist das denn eine Ressourcenkrise, Wolfgang?
Naja, also die Zahlen, die uns vorliegen, sind, ich sag mal vorsichtig formuliert, ein Weckruf für jede Führungsetage. Wenn man es noch härter ausdrücken will, eigentlich eine schallende Ohrfeige. Aber wir hatten es auch schon öfter mal angesprochen. Nur 9% der Deutschen fühlen sich emotional an ihre Arbeit gebunden. Knapp 80% machen Dienst nach Vorschrift. Produktivität, die sinkt jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Das sind die Punkte, harte Fakten eigentlich. Ne?
Ja, so viel zum Thema Motivation. Ja, wir haben die Maschinen, wir haben das tolle Know-how, aber irgendwie fehlt uns die Energie, die 1945 trotz der Katastrophe oder vielleicht deswegen sogar irgendwie im Überfluss da war. Und ich würde mal die Behauptung wagen und hau das einfach mal so raus. Deutschland hat heute kein Ressourcenproblem, sondern ein massives Motivationsproblem. Ja, und vielleicht auch ein Problem mit der Einstellung zur Leistung.
Ja, das ist gar nicht so abwegig. Ne? Eine Diagnose, die man nicht so einfach wegwischen kann, wo viele ja auch drüber sprechen. Aber der entscheidende Punkt dabei ist ja, der Blick geht ja meistens in eine andere Richtung. Ne? Wir reden im Mittelstand ständig über Fachkräftemangel. In den nächsten 15 Jahren verlassen 7 Millionen Arbeitsplätze den Markt etc. Ja.
Gut, das ist ohne Zweifel eine tickende Bombe. Aber wir schauen dabei viel zu wenig darauf, wie es den Menschen geht, die da sind und die auch bleiben werden. Ja, die Leistungsfähigkeit, die ist ja da, aber die Leistungsbereitschaft ist da vielleicht ein echtes Thema, woran auch immer das liegt. Also da kann man erstmal nur spekulieren. Also die Welt ändert sich ja rasant, auch die Arbeitswelt. Kommt da Führung, kommen da Prozesse, Arbeitseinstellung, kommen die im gleichen Tempo mit? Und gefühlt scheint die Motivation da irgendwo auf der Strecke zu bleiben. Ja, und das ist ja eigentlich der Motor für einen jeglichen kraftvollen Aufbruch.
Das passt ja auch gut zu unserem Thema aus der letzten Folge zum Thema Prävention, was ja auch unsere Serie jetzt hier ist. Wir geben letztendlich ja erhebliche Summen, du hast es angesprochen, für Reparatur aus, aber widmen uns eben nicht annähernd mit der gleichen Aufmerksamkeit den Ziel, dass die Menschen gar nicht erst abschalten. Ne? Und das ist vielleicht genau der richtige Punkt, mal anzusetzen.
Richtig, ja. Und wenn wir jetzt mal einen Augenblick unterstellen, dass das erste deutsche Wirtschaftswunder tatsächlich ein Motivationswunder war, dann muss man doch ganz klar sagen, Motivation ist kein Softskill. Sie ist einer der härtesten Wettbewerbsfaktoren, den es gibt. Ja? Und wenn ich als Unternehmer verstehe, welch großes Asset da sozusagen off balance steht, also nicht in meiner Bilanz, sondern quasi jeden Morgen, idealerweise mit hohem Engagement, am Schreibtisch sitzt oder in die Produktionshalle steht, dann muss doch eigentlich das Ganze, was man hier so mittlerweile mit dem etwas überstrapazierten Begriff BGM bezeichnet, genau darum gehen. Ja, und da kann ich den Obstkorb auch, natürlich nur bildlich gesprochen, zum Fenster rausschmeißen.
Und wir müssen vielleicht an dieser Stelle auch mal ein Tabu brechen. Ne? Also wir reden in Deutschland oft so, als wäre Leistung der, ich sag's mal, der natürliche Feind, ne, der Gesundheit. Als müssten wir Menschen uns vor der Arbeit schützen. So, ne?
Ja, das ist irgendwie offensichtlich Zeitgeist, oder? Work-Life-Balance. Ja? Und der eher verstanden oft weniger Arbeit, gleich mehr Gesundheit.
Ja, aber das ist ja eben ein fataler Irrtum. Ne? Also ich sag mal, die Psychologie sagt uns ja auch, nichts ist gesünder für den Menschen, als das Gefühl, wirklich gebraucht zu werden und etwas zu leisten, ne? Das wirklich auch einen Unterschied macht. Also Leistung ist ein psychisches Grundbedürfnis.
Ja, dann mit dem Volk, dann würdest du wahrscheinlich sagen, dass wir nicht deswegen erschöpft sind, weil wir zu viel leisten, sondern vielleicht, weil wir das Gefühl haben, dass die Leistung keine Bedeutung hat oder so nicht wahrgenommen wird.
Exakt, das meine ich, ja. Also wir leiden nicht per se an Überlastung, sondern vor allen Dingen an Entfremdung, würde ich sagen. Und wer am Abend sieht, was er geschafft hat, ne, der geht stolz nach Hause. Ne? Und dieser Stolz ist das stärkste Immunsystem der Welt, würde ich mal sagen. Und motiviert. Und wir müssen Leistung wieder positiv besetzen. Also als Ausdruck von Lebendigkeit und Könnerschaft. Nicht als bloße Ausbeutung oder irgendeiner Kennzahl in der Bilanz. Ne?
Ja, Wolfgang, wir haben über Motivation auch gesprochen, Kultur. Aber lass uns mal jetzt da konkret werden. Viele Menschen fühlen sich doch, das kriegen wir immer wieder zurückgespielt, auch aus den Projekten heute, irgendwo wie im Hamsterrad. Ja, ständig erreichbar, immer höhere Taktung, kaum Kontrolle über den eigenen Tag. Was für eine Rolle kann denn da in dem Kontext das Thema Prävention spielen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also lass mich da mal in die Arbeitspsychologie schauen. Da gibt es das Anforderungskontrollmodell. Also das besagt, dass hoher Druck an sich nicht das Problem ist. Ne? Krank macht der hohe Druck dann, wenn ich keine Kontrolle mehr darüber habe. Ne? Also wie ich meine Arbeit erledige etc. Und dann kippt das.
Also flapsig gesagt, Mikromanagement als Gesundheitsrisiko?
Ja, absolut, ja, würde ich schon sagen. Also wenn wir über ein neues Wirtschaftswunder reden, dann müssen wir auch mehr darüber reden, wie Autonomie, ich sag mal, gestärkt werden kann am Arbeitsplatz. Also Prävention bedeutet in diesem Zusammenhang, würde ich sagen, den Menschen ihren Spielraum zurückzugeben, zumindest denen und dort, wo es machbar ist. Und wer selbst entscheiden kann, wann und wie er eine Aufgabe löst, der schüttet, und das ist bewiesen, deutlich weniger Stresshormone aus als jemand, der ausschließlich fremdbestimmt agiert.
Na, dann kommen wir ja irgendwie von einer anderen Seite nochmal wieder schnell zu den ja doch aktuell etwas kontrovers diskutierten Themen Arbeitszeit, Flexibilität, 4-Tage-Woche, Homeoffice etc.
Natürlich, ja, das stimmt. Es geht generell mehr als früher um die Passfähigkeit zum Leben, sag ich's mal. Ne? Also wenn die Arbeitsbedingungen zu starr sind und sie permanent gefühlt mit dem Privatleben kollidieren, ne, dann erzeugen wir das im Unternehmen gewollt oder ungewollt chronischen Stress. So. Und den kann auch kein Gesundheitsprogramm der Welt wieder einfangen.
Na gut, dann kommen wir da jetzt mal direkt nochmal auf unseren schönen Gedanken von eben hin, das Motivationswunder. Dann würde das ja zu der Überlegung führen, zu dem Gedanken, dass Motivation vor allem dann entsteht, wenn die Arbeit so gestaltet ist, dass sie die Lebensenergie der Leute nicht absaugt, sondern irgendwie sie durch Erfolgserlebnisse und Selbstbestimmung sogar stärkt.
Klar, ja. Und das ist ja eigentlich die höchste Form der Prävention, ne? Also Arbeit so zu organisieren, dass sie per se gesundheitsförderlich ist und weg von der Belastung vielleicht auch hin zur Beflügelung, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Das ist natürlich tatsächlich ein attraktiver Gedanke. Der bringt eine frische Perspektive rein. Ja, denn ich mal, wenn wir mal ehrlich sind, Wolfgang, wenn wir über Prävention reden hören oder schreiben hören, dann kommen ja eher so Vorschriften. Du musst mehr Wasser trinken, du darfst nicht so lange sitzen, du musst dies, du musst das, etc. Aber am Ende wissen wir ja, und ich glaube, das teilen die meisten, Belehrungen nerven ja eher. Die erzeugen Widerstand und nicht wirklich Motivation.
Ja, absolut, ja. Also der Schlüssel, gut, dass du es ansprichst, da wollte ich eigentlich schon längst drauf ein. Also der Schlüssel liegt ja nicht in der Belehrung, sondern er liegt, wie man so sagt, in der Architektur der Entscheidung. Also die Wissenschaftler nennen das ja Nudging, also ein sanfter Stupser. Prävention bedeutet hier, die Arbeitsumgebung eben so zu gestalten, dass die gesunde oder auch fokussierte Entscheidung die einfachste ist. So.
Ja, also weg vom gehobenen Zeigefinger. Gefällt mir gut, klingt gut. Wie würde das denn konkret aussehen?
Ja, absolut. Also wie wird das konkret aussehen? Also ein Beispiel aus der kognitiven Prävention, Deep Work Zonen zum Beispiel. Ne? Wenn ein Mitarbeiter alle 11 Minuten durch eine Mail oder einen Zuruf unterbrochen wird, dann steigt der Cortisolspiegel massiv an und das erzeugt Stress. Prävention bedeutet hier, wir führen eine Kultur der ungestörten Zeit ein. So, ne? Und das schützt das Gehirn vor Überlastung und ganz ohne Gesundheitsprogramm jetzt. Ne?
Ja, das klingt doch eigentlich sehr einleuchten nur nach gesundem Menschenverstand. Weiß man ja von sich selbst. Also wenn man irgendwo mal was schwierigeres Thema sehr konzentriert abarbeiten möchte, dann schaut man ja auch, dass man so die Ruhe um sich hat und dann geht das gleich ganz anders. Also geht es ja letztendlich darum, die Verhältnisse so zu bauen, dass idealerweise Erschöpfung gar nicht erst provoziert wird. Also dann ist am Ende Prävention oder entsteht Prävention durch ein intelligentes Design der Zusammenarbeit.
Ja, genau. Und vielleicht noch einen Punkt dazu. Wenn wir über Motivation sprechen, dann wird ja immer auch gesagt, wir wollen oder müssen die Mitarbeiter motivieren. Dann gehen wir in die Benefits-Richtung. Das soll dann etwas bewegen. Aber letztendlich kannst du das nicht aktiv. Ja, es muss von innen heraus kommen. Und da sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die dann zur Motivation der Mitarbeitenden führen. Du kannst also nicht aktiv jemanden motivieren. Das muss einfach mal in den Kopf. Und dementsprechend sind das die Rahmenbedingungen, die hier dann funktionieren. Mhm. Und vielleicht ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist die psychologische Sicherheit. Und das ist ähnlich dort. Die kann ich niemandem so geben einfach, sondern die entsteht. Ja. Und da sprechen wir oft über das Immunsystem des Körpers. Ja. Aber Organisationen haben auch ein Immunsystem, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
Das ist spannend. Also damit meinst du zum Beispiel, wie ein Team auf Fehler oder auf Stress reagiert?
Ja, genau. Also unsere Studien zeigen ja, dass in Teams, in denen Menschen Angst haben, zum Beispiel Fehler zuzugeben oder auch kritische Fragen zu stellen beispielsweise, da ist die Stressbelastung dauerhaft messbar höher, extrem höher teilweise. Und das ist wirklich sehr toxisch für die Gesundheit und letztendlich auch für die Innovation und den Zusammenhalt, Zusammenarbeit etc.
Na, dann wäre zum Beispiel eine offene Fehlerkultur eigentlich auch eine direkte Form von Prävention.
Ja, die effektivste, die es gibt, würde ich sagen. Ja? Also wenn ich keine Angst haben muss, ich sag mal, egal wovor, aber auch abgesägt vielleicht zu werden, ne, wenn ein Projekt irgendwie schief läuft oder so, dann sinkt das Risiko für stressbedingte Langzeiterkrankungen dramatisch. Ja? Also wir könnten doch Prävention als Führungsaufgabe begreifen und dann geht's mehr um Vertrauen als Gesundheitsressource. Das kostet ja auch kein Budget, sondern das kostet dann, ich sag mal, ein bisschen Mut, ja, zur Ehrlichkeit, zu sich selbst auch vielleicht.
Ja, rückt das Motivationswunder in ein neues Licht, dann wäre es sozusagen verbunden mit der Freiheit im Job, man selbst sein zu dürfen. Diese Freiheit, die am Ende die Energie freisetzt, ja, von der wir vorhin ja auch gesprochen haben.
Ja, und jetzt werden vielleicht viele Zuhörer sagen, ja, ist ja schön und gut, ne, Marc, Wolfgang. Aber wie ihr schon sagt, ich kann Motivation ja nicht befehlen. Genau, so ist das. Aber man kann sie messen, ja, und man kann dann gezielt diese Hindernisse aus dem Weg räumen, die eben dazu führen, dass die Motivation einfach nur im Keller sein kann, sag ich es mal so.
Ja, da vielleicht eine Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, was da jetzt konkret damit gemeint ist. Wir nutzen ja dafür bei unseren Analysen Werkzeuge wie den Business Health Index. Und da geht es im Grunde darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen, ja. Also ja, mit dem BAI können wir zum Beispiel die Leistungsbereitschaft messen und die Resilienz auf Teamebene. Wir bieten dann mit Mind Insight Führungskräfte-Tool, wo man eben datenbasiert sehr praktische Handlungsempfehlung und Lösung bekommt. Wo klemmt es in meinem Team? Was soll ich tun? Ja, liegt es an den Prozessen? Liegt es an Schnittstellen? Ist es möglicherweise irgendwo der Sinnverlust? Und was genau ist meine Möglichkeit als Führungskraft dabei oder vielleicht sogar auch meine Verantwortung als Führungskraft?
Ja, und das ist auch meiner Meinung nach der Übergang von der bloßen Verwaltung von Gesundheit, wo ja oft gesagt wird, das ist ein privates Thema, da darf oder will ich mich gar nicht drum kümmern, sondern hin zu einer echten Dynamik, die entsteht, zu einer Veränderung auch der Verhältnisse. Und das bedeutet vielleicht, wenn du das mal in Zeit angesprochen hast, wir verwandeln dann die Diagnosen, die Analyse dann auch in echte Maßnahmen. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Fakt dabei. Und wenn ich weiß, dass ein Team zwar vielleicht durchaus gesund ist, aber trotzdem keine Energie mehr hat, ja, das Gesundheitsbegriff ist da ja nicht immer so allen klar, dann kann ich gegensteuern und auch noch rechtzeitig, bevor es dann eben zum ersten Burnout kommt oder auch wirklich die Leute keine Lust mehr haben und das Unternehmen verlassen.
Da kommen wir zum wichtigen Punkt, weil wir es gerade auch angesprochen haben. Das Werkzeug, also das ist ja generell meistens, ist, welche Form auch immer, People Analytics, allein löst natürlich das Problem nicht.
Absolut.
Die Führungskraft ist und bleibt der entscheidende Hebel, Wirkhebel. Ja. Aber Sie sehen da ja auch oft, dass sich Chefs eher als Manager von Aufgaben verstehen. Ja, das ist ja auch Begriff Management. Aber in diesem neuen Wirtschaftswunder, von dem wir sprechen, muss die Führungskraft zum Architekten von Energie werden. Ja. In dem Wort Führungskraft stecken ja Führung und Kraft. Ja. Und wenn die Daten mir zeigen, dass die psychologische Sicherheit im Keller ist, dann ist es meine Aufgabe als Leader, den Raum zu öffnen, hinzuhören und das Vertrauen wieder aufzubauen. Das ist Führung. Ja, das kann nicht die HR-Abteilung und das sollte auch kein externer Berater für mich tun müssen.
Ja, es ist gut, dass du es ansprichst. Also das Werkzeug allein löst natürlich nicht das Problem. Das stimmt, aber es kann eben eine riesige Hilfe sein. Ne? Und in jedem unserer Projekte höre ich das. Also wie die Erkenntnisse, die Hilfestellungen den Führungskräften dabei helfen, wieder proaktiv zu werden, ne? Und nicht darauf zu warten, sag mir, was ich machen soll, sondern Dinge umzusetzen, die sie vielleicht schon vor Jahren gehört, gelernt haben, die eigentlich selbstverständlich sind und sich dieser nun wieder aber bedienen. Ne? So, also die Erfahrung zeigt da einfach, dass die Führungskraft den größten Impact hat auf das Betriebsklima, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so wie unsere, ich sag mal, Mind and Sight, die Führungskraft befähigt, animiert, ne, so geht die Führungskraft selbst einen neuen, ich würde mal sagen, zumindest angepassten Weg. Also weg vom Kontrollieren hin zum, wie man so immer sagt, so zum Enabling, ne? Also wir befähigen die Führungskraft und diese wiederum dann ihre Mitarbeitenden. Und eine moderne Führungskraft bedient sich dieser Daten sehr clever, ne, als Kompass, um die Hindernisse eben wegzuräumen. Und wenn ich als Chef verstehe, dass meine Leute nicht faul sind, sondern durch zum Beispiel, ich sag mal, ungünstige Bedingungen oder irgendwelche Prozesse, die rucklig laufen, quasi blockiert werden, dann kremple ich doch die Ärmel hoch, um diese Steine aus dem Weg zu räumen. Ich muss das aber natürlich sehen. Ne? Und das ist dann auch wirkliche Wertschätzung, die den Mitarbeitenden entgegengebracht wird und die sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auch direkt in Leistung umschlägt. Zumindest in allen Projekten, in denen wir sind, sehen wir das dann ja auch.
Ja, es ist immer wieder spannend, wie man doch zu der einfachen Wahrheit, dass am Ende die Führung und Führungskräfte immer noch und mehr denn je so die entscheidende Stelle sind, auch für das Thema Gesundheit und Motivation. Das wird sich nicht verändern. Und da geht es dann natürlich irgendwo ein Stück weit um die Transformation vom klassischen Vorgesetzten zum, ja, wie soll man sagen, zum Möglichmacher. Mhm. Ja. Wer so führt, schafft kein Klima der Angst, sondern ein Klima der Exzellenz und setzt Energie frei. Und da müssen wir jetzt gar nicht irgendwelche neuen Modelle wie New Work oder sonst etwas bemühen. Da muss man gar nicht. Ganz schlicht Führung. Ja, Führung im wahrsten Sinne des Wortes. Führen heißt führen. Führen heißt entscheiden. Ja. Und ist eigentlich auch wieder ein Stück weit gesunder Menschenverstand.
Absolut. Und ich würde sogar sagen, es gibt einen Teil, eine gute Nachricht auch noch hier, denn die Energie ist grundsätzlich noch da, würde ich sagen. Also selbstverständlich sind Führungskräfte auch total überlastet mittlerweile. Aber auch der Wille vor allen Dingen, etwas zu verändern, der ist schon grundsätzlich noch da. Ich meine, es kann ja keiner mehr hören, die negativen Schlagzeilen etc. und was alles so erzählt wird. Also dieser, so ein gewisser innerer Widerstand auch, sich zu diesem einfach hinzugeben, das sehe ich total. Und wie du schon sagst, oder wie wir auch vorhin gesagt haben, sie muss halt nur jetzt einmal so flächendeckend entfesselt werden, ja. Und der Wunsch, ich sag mal, nach sinnvoller Arbeit, der ist ja heute größer denn je, ja. Das ist nicht unser Problem, sondern wir müssen es einfach nur wieder möglich machen. Ich denke mal, so dieser Wunsch, der ist nur irgendwie so ein bisschen verschüttet, würde ich mal sagen. Ja, es ist nicht mehr so.
Ja, vielleicht liegt darin auch die Herausforderung, weil das mehr als ein Wunsch ist. Das ist ja fast ein Anspruch nach Sinn, sinnvoller Arbeit, dem natürlich die Organisationen auch ein Stück weit mehr gerecht werden müssen. Ja, ja, was ist die Konsequenz? Naja, also ehrlicherweise das neue Wirtschaftswunder, wenn wir es mal so nennen wollen, wird mit Sicherheit nicht im Bundestag entschieden, ne? Sondern wenn, beginnt es in jedem einzelnen Unternehmen. Und das vor allem in den Unternehmen, die dann sagen, ja, aber ich möchte jetzt wirklich wissen, wie es unseren Leuten wirklich geht. Und dann Hindernisse aus dem Weg räumen. Ja, weil ich überzeugt bin, dass da aus eigener Kraft viel bewegt werden kann und ehrlicherweise auch bewegt werden muss.
Ja. Und dafür braucht es keine neuen Menschen, es braucht Bedingungen, unter denen die Menschen zeigen können und wollen, was auch in ihnen steckt.
Ja, kommen wir zum Schluss. Ich denke hier doch wieder eine Folge mit einigen dichten Themen zusammen, wenn wir mal versuchen, das Ganze etwas zusammenzufassen. Also eigentlich brauchen wir keine Wunder, nennen wir es mal von außen. Das wird auch nicht kommen. Mhm. Das neue Wirtschaftswunder steckt quasi bereits in den Betrieben.
Ja, und ich finde, das ist ein beflügelnder und sollte auch ein ermutigender Gedanke sein, oder? Also, es wartet eigentlich nur darauf, entfesselt zu werden. Und Prävention, unsere Serie, bedeutet dann in diesem Sinne nicht, Krankheit zu vermeiden, sondern es bedeutet, die Bedingungen für, ich sag mal, Stolz, für Freude an der Arbeit, für Autonomie und auch für wirklich echte Leistung auch dann zu schaffen. So.
Also, dann heißt die Devise, aufhören, Ressourcen zu verwalten und anfangen, Energie zu entfesseln oder so. Führungskräfte, schaut hin, wo eure Teams blockiert sind, schafft psychologische Sicherheit und besetzt den Begriff Leistung wieder mit der Freude am Können, Freude am Erfolg und setzt die Zeichen auf Aufbruch, setzt die Segel.
Ja, das hört sich gut an. Also ich finde auch, das ist der Hebel, mit dem wir die, wir haben es angesprochen in der letzten Folge, die fiskalische Zange auch aufbrechen können. Ne? Alles andere, welche Chancen stehen da? Aus eigener Kraft hast du gesagt, das ist das, was möglich ist. Und ich glaube, das erkennen auch die Unternehmen schrittweise. Wir können dabei mit Analysen und Tools unterstützen, ja. Ne? Aber wie du es gerade auch schon, finde ich, so schön gesagt hast, diese Aufbruchsstimmung, ne? Sag ich mal, Die müssen die Unternehmen schon selbst in ihre Hallen und Büros tragen.
Okay, dann lass uns nächste Woche doch mal anschauen, wie wir diese Sinnenergie, wenn wir sie mal so nennen wollen, konkret nutzen können, um die aktuelle Motivationskrise, wie wir sie sozusagen identifiziert haben, zu meistern. Bleibt also dran. Wir freuen uns auf nächsten Montag.
Ja, bis dahin. Bleibt gesund und motiviert und seid stolz auf eure Leistung. Und wir hören uns nächsten Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.